Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wobei, kann man französischen Vereinsrugby so noch bezeichnen nach dem Wochenende? Das war ja schon fast ein Super-Rugby-Wochenende, was wir im Champions Cup gesehen haben. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir hatten auch die beste Liga der Welt, die Pro D2, und natürlich unseren Fachmann für diese Liga, Oscar. Herzliche Grüße nach Brief.
Grüße nach Berlin, Marc. Freut mich, heute wieder da zu sein. Aber erstmal zum allerwichtigsten Thema dieser Woche. Ja, Champions Cup, Challenge Cup, Pro D2, alles gut und richtig. Wie fühlt sich's an? Derby verloren. Wie traurig bist du?
Ich sag mal, es gab diesen kleinen Moment am Ende des Spiels, wo die Fans alle laut gesungen haben: Ils sont où les Narbonne? Ja, wo sind sie, die Menschen aus Narbonne? Vor euch in der Tabelle. Da hat sich nichts geändert.
Um das die Leute abzuholen, die vielleicht nicht eingeweiht sind: Derby, Topspiel international in der dritten französischen Liga. Narbonne gegen Carcassonne, beziehungsweise in Carcassonne. Ich ja live vor Ort, habe auch ein paar Bilder an Marc geschickt. Und in dem Moment, wo ich die ersten Bilder schicke, schreibt mir Marc: Ja, läuft ja bis jetzt ganz gut, wir sind auch noch vorne. Und ab dieser Nachricht sollte alles nur noch schlechter werden aus Marc's Sicht. Ja, und dann, auf meine Nachrichten, gab es dann auch keine Antworten mehr. Dann wurde sich auch nicht mehr gemeldet. Die Enttäuschung muss groß gewesen sein.
Ich muss mich ja in aller Fairness auch fast ein bisschen bei euch entschuldigen, bei euch allen. Ich habe ja den YouTube-Stream-Link noch als TV-Empfehlung in der Story geteilt. Und die Stream-Qualität war ja fast noch schlechter als das Stadion von Carcassonne selbst. Aber ja, es war schon am Ende ein wenig frustrierend. Es ist, wie es ist. Es waren drei knappe Spiele, die es dieses Jahr gab. Es waren alle drei Spiele hart umkämpft und zwei davon gewonnen zu haben, auch wenn nur eins davon zählt, ist schon keine kleine Leistung. Und es sieht aktuell schwer danach aus, als würde man in den Playoffs wieder aufeinandertreffen, in welcher Konstellation auch immer. Von daher kann man sehr abwarten. Ich glaube aber, aus der Fanperspektive war es eigentlich sehr, sehr schön. So frustrierend, wie es war. Aber es hat sich noch nie so sehr wie ein echtes Derby angefühlt.
Kann ich gut verstehen. Ich war ja dieses Mal auch da, live vor Ort. Muss leider gestehen, dass ich nach dem Training relativ kaputt war, beziehungsweise auch nach dem Spiel. Und leider zu lange geschlafen habe im Brief, bin erst so gegen 16 Uhr losbekommen, dementsprechend habe ich nur die zweite Halbzeit gesehen. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich hatte eigentlich Karten, sag ich mal, für geladene Gäste, aber dass in der Halbzeit einfach gar keiner mehr kontrolliert hat, dass einfach alle Ticketstände und auch keine Security-Menschen mehr vor Ort waren und dementsprechend konnte ich einfach durchlaufen. Das fand ich eher interessant, hat mich sehr so nach, ja, hat mich irgendwie an Amateur-Rugby erinnert. Und auch die ganze Atmosphäre, die mich wiederum an professionelles Rugby erinnert hat. Es war proppevoll, also es war wirklich Tribüne voll, Stehplätze voll. Ich glaube 8.000, 9.000 Leute im Stadion. Vielleicht ein bisschen weniger, ein paar mehr, weiß ich nicht, aber die Stimmung war super. Und was mir auch aufgefallen ist, die Party danach in Carcassonne war auch unglaublich. Die habe ich leider nicht mehr miterlebt, bin dann natürlich nach Hause gefahren. Kommen wir vielleicht auch nochmal nach dazu, wenn wir auf unser Spiel zu sprechen gekommen sind. Aber was ich dann gehört habe auch, wurde der Derby-Sieg gebührend gefeiert. Es gibt wohl einen Sponsor in Carcassonne, der einen Nachtclub besitzt und die Spieler dann nach dem Bodiger alle abgeholt hat mit so Shuttlebussen und die eine oder andere Flasche muss wohl unter uns gewesen sein. wurde ausgelassen gefeiert und war ein super Wochenende und ich bereue es nicht, das Spiel mal live gesehen zu haben.
Das ist wirklich in Carcassonne so ein kleines bisschen paradox, finde ich. Weil du hast vollkommen recht, diese Stimmung, die sie da auch vorm Spiel erzeugen, die mit ihrer wunderbaren Bühne, mit großer LED-Leinwand neben der Haupttribüne, das ist schon fast modern, möchte man sagen. Das ist richtig gut gemacht. Aber auf der anderen Seite gehst du dann auf die Gegentribüne und die bröckelt an allen Ecken und Enden und du stolperst, weil keine einzige Stufe mehr dieselbe Höhe hat. Es ist, da musst du fast klettern, um auf deine Sitze zu kommen, weil das mittlerweile alles so weit abgesackt ist. Die Toiletten sind wie in der öffentlichen Sporthalle. Ich glaube, das Gefühl können ja alle so ein kleines bisschen aus dem Schulsport nachempfinden. Ist schon echt wild, aber auf der anderen Seite haben sie es das, was sie in der eigenen Hand haben, das machen sie schon echt gut.
Ja. Was man, muss man auch sagen, auch der ganze Social-Media-Auftritt, sehr professionell, das Bodiger,
ja.
Sehr professionell. Ich bin nach dem Spiel noch so Stunde geblieben, bis 11 ungefähr, hab mir das angeguckt. Da kann man wirklich nichts gegen sagen, voll ohne Ende. Auch Nabon-Fans waren auch noch da, obwohl man ja verloren hat. Ich weiß zwar nicht, ob die dann, wie die nach Hause gekommen sind, weil der ein oder andere sicherlich nicht mehr, zumindest legal, mit dem Pkw nach Hause hätte fahren dürfen, wie dem auch sei. Um aber nochmal auf die Tribüne zurückzukommen. Ich habe mir dann auch mal einen sehr guten Freund, der in Carcassonne spielt, der mir dann auch mal so eine Tour gegeben hat durch die Trainingseinrichtungen. Man muss natürlich einfach sagen, dass da bestimmt die letzten 20 Jahre einfach nichts mehr gemacht worden ist. Also du hast die Spinte, ja. Wo die Spinttüren runterfallen, die muss man da reinprügeln. Du hast im Physioraum hast du dann diese abgewrackten Tische, wo man sich denkt, also was ist da passiert, warum ist da ein Loch drin, hat er da irgendwie Physio-Hunger, hat er da das rausgegessen, das Material, das war schon sehr, sehr krass. Eigentlich würde man behaupten, das sind keine Drittliga- Einrichtungen.
Ja.
Aber es beweist halt nur, du brauchst eigentlich, es muss nicht schön sein, es muss funktional sein und es ist funktional. Also es reicht halt aus, sieht halt nur nicht schön aus. Aber wie gesagt, ja. Der Hantel muss ja nicht schön sein, um so hochzuheben. Ne?
Es ist schon schwierig, weil das, was letzten Endes die Stadt hat, durchaus ein kleines bisschen Geld reingesteckt. Also sie haben den VIP-Bereich neu gemacht. Und sie haben auch einen Kunstrasentrainingsplatz angelegt. Das Problem war irgendwie nur, dass alle anderen immer Vorrang über Carcassonne selbst hatten. Da wurde man dann wieder auf das alte Trainingsfeld verbannt, damit die irgendwie U18 Schulauswahl Frankreichs den Kunstrasenplatz haben kann. Und dann kommt mal eine Unimannschaft, die irgendwie den Platz kriegt. Und ich hatte das hier in diesem Podcast schon mal erzählt, dass der Verein eine Zeit lang jemanden bezahlt hat, der jeden Morgen vorm Training einmal den Trainingsplatz abgelaufen ist, um die ganze Hundescheiße zu entfernen. Ich sag jetzt mal nichts gegen Hunde, aber das sind Dinge, die hörst du nicht beim FC Bayern. Das ist dann, ist halt irgendwo... Ich weiß von dem einen oder anderen Spieler, dass dort ein gewisses Maß an Unzufriedenheit herrscht, dass entweder nichts passiert oder man an den Stellen, an denen was passiert ist, keinen Zugriff mehr auf die verbesserten Dinge hat. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen frustrierend ist. Aber gut, es hat sie immerhin 10 Jahre lang in der zweiten Liga gehalten, also was weiß ich.
Sagen wir mal so, um auch unsere Überleitung zum Newsblock zu spinnen. So 44 Millionen Euro würden auch Carcassonne nicht schlecht zu Gesicht stehen. Denn, wenn ich das hier richtig lese, Valence-Romain, Pro de Deux Club, bekommt ein neues Stadion für 44 Millionen Euro. Marc, erklär uns mehr.
Ja, es ist eine Nachricht, die kam, oh, ich will nicht lügen, gestern, vorgestern. Etwas überraschend, weil die Stadt eigentlich ja schon eine ganze, ganze Menge Geld in das aktuelle Stadion gesteckt hat. Den Trainingsplatz neu gemacht, die Sitzschalen erneuert, Flutlichtanlage erneuert. Die haben ja schon eine ganze Menge gemacht. Ja, klar, es sollten nicht alle Sitze überdacht werden, was in einer Stadt wie Valence mit in den Alpen natürlich auch ein kleines bisschen schwierig ist. Das Wetter ist nicht unbedingt immer ideal, sagen wir es vielleicht mal so rum. Aber es war schon ein bisschen überraschend, dass es ein neues Stadion geben soll, das von der Kapazität sicherlich auch gar nicht so einen großen Unterschied macht, von der Qualität her schon. Jetzt muss man an der Stelle schon relativ positiv hervorheben, dass es zumindest laut Aussage der Stadt Valence ein reines Privatinvestment von einem Herrn Pierrick Brenier ist, der ein IT-Unternehmer ist aus dieser Stadt. Zumindest laut schneller Google-Recherche auf Platz 263 der reichsten Menschen Frankreichs steht, mit einem Privatvermögen von 510 Millionen Euro.
Da kann man mal so 50 Millionen, kann man mal eben, ne? Einfach mal rauslassen.
Also es ist, man muss es immer irgendwie im Kontext sehen, ne? Jetzt kann man natürlich darüber reden, 22 Millionen Euro in Toulouse für 5000 Plätze mehr, 44 Millionen Euro für ein komplett neues Stadion, das ist schon in Ordnung, preislich, vielleicht auch ein bisschen optimistisch. Wenn es auch nur...
So, Sorry, hoppala. Ich war aufgeregt, das ganze Mikrofon umgefallen. Habe ich nämlich auch gedacht, weil nämlich die Tribüne bei uns im Brief hat nämlich 10 Millionen Euro gekostet. Ne? Wenn man sich dann vier Tribünen, das sind dann schon mal 40 Millionen. Und dann muss man natürlich auch nochmal einen Rasen bauen, Golfstangen etc. etc. Die Kabine muss ausgestattet werden. Also weiß ich nicht, ob das vielleicht eine doch etwas optimistische Rechnung drin ist.
Ja, ich denke auch, dass sie am Ende vielleicht eher bei 60 rauskommen werden. Am Ende ist natürlich immer die Frage, ne, das alte Stadion soll erhalten bleiben und auch der Verein soll auch weiter darin spielen, was oder gelegentlich darin spielen, wo man natürlich sagen kann, haben sie das über Romont auch gesagt und in Romont haben sie schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Und B, kann ich mir nicht vorstellen, wenn du einen Typen hast, der knapp 50 Millionen Euro in das neue Stadion steckt, dass der sagt, ja, es ist okay, wenn das mal ein Wochenende nicht genutzt wird. Von daher ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass die Stadt am Ende 20 Millionen Euro insgesamt, aber aktuell mindestens 12 Millionen Euro in das alte Stadion steckt, wenn ein neues gebaut wird. Was natürlich nicht heißen soll, dass man es verfallen lassen soll, aber ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich, aber es ist für Valence, die sehr viel Geld in ihre Infrastrukturen gesteckt haben in den letzten Jahren, unter anderem mit neuem Clubhaus, neuem Trainingszentrum, ist das schon ein sehr großer Schritt in Richtung Etablierung eines vielleicht Zweitligavereins im oberen Mittelfeld.
Auf jeden Fall.
Darf ja auch nicht vergessen, dass der Verein noch nicht so lange in diesen Sphären wieder spielt. Ja. Davor ist es 60 Jahre her gewesen. Daher. Mal schauen. Aber zumindest erstmal, wenn es eine private Investition ist, ne, go for it. Bei öffentlichen Geldern hätte man jetzt vielleicht sagen können, naja, ob das nötig ist.
Aber gut. Wer sein eigenes Geld gerne in ein Stadion stecken möchte, immer bitte.
Müsste ja lügen, wenn ich nicht.
Wer nochmal, vielleicht einer der Zuhörer auch 50 Millionen über hat, der BRC will auch gerne ein Stadion bauen.
Du, ich meine, wer von uns hat in seiner Freizeit nicht schon mal darüber nachgedacht, wie sein eigenes Stadion aussehen würde? Die meisten von uns haben halt nicht unbedingt das Budget, das außerhalb von. Naja, nicht mal irgendwie anders umzusetzen, aber.
Ja, aber mir fehlt noch ein kleines bisschen. Bald habe ich ihn zusammengekratzt. 50 Millionen.
Ich kann mir vielleicht bald. Nee, ich wollte gerade sagen, ich kann mir vielleicht bald eine Wiese leisten, aber selbst das ist gelogen.
Die Golfstangen.
Vielleicht ein kleines Stadion aus Legosteinen. Ja. Mal schauen. Apropos Stadien. Toulouse hat ja noch die große Frage, wo das Halbfinalspiel des Champions Cups ausgetragen werden soll, ob das nur im Stadion passieren wird oder in seinem eigenen Stadion. Kommen wir vielleicht mal oder gehen wir mal den Schritt zurück. Es waren ja doch teilweise recht eindeutige Ergebnisse. Und
gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich habe mich getäuscht. Ich habe ja großspurig angekündigt, Bordeaux, Northampton, Finale. Zumindest bei einem Team. Ja, da habe ich jetzt schon verloren, denn ja, Marc, bitte. Ich weiß nicht, du wolltest dich ja nicht dazu überleiten.
Ja, ich meine, das eine Spiel, was nicht so eindeutig war, jetzt, ich weiß nicht, wir hatten ja auch im Achtelfinale recht eindeutige Ergebnisse und jetzt sind ja angeblich die Bulls werden untersucht, ob sie die Integrität des Wettbewerbs geschwächt hätten durch eine angeblich geschwächte Startformation. Ich hätte ja gesagt, wenn du knapp 40 Stunden reist in verschiedenen Linienfliegern, spielt es keine Rolle, was für ein Team du aufstellst. Aber das ist vielleicht auch noch mal eine andere Geschichte. War ja, also reisetechnisch war das ja eine absolute Katastrophe. Insgesamt, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich denke, erstens, jedes Team sollte selber die Entscheidung haben, was für Spieler sie aufstellen, ohne dass jetzt hier die Organisation sagt, wer spielen soll und wer nicht. Und die andere Geschichte ist natürlich auch, naja, wir haben nun mal die Reisezeiten. Ja, und man könnte auch darüber reden, dass das vielleicht schon ein großer Schritt der Störung der Integrität des Wettbewerbs ist, wenn du allein schon solche verzerrenden Faktoren hast. Aber
auf jeden Fall, also Punkt 1, was du sagst, natürlich Reisezeiten, riesiger Punkt, 40 Stunden reist. Ja. Also ich weiß nicht, 40 Stunden reisen, die werden wahrscheinlich jetzt auch nicht alle in Privatjet fliegen, wo sie riesig Platz für die Beine haben. Ja, selbst Business Class ist wahrscheinlich, wenn du 40 Stunden da rumhockst, ziemlich anstrengend. Bin noch nie Business Class geflogen, aber ich stelle es mir zumindest anstrengend vor. Und zweitens ist natürlich auch, also wer außer der Trainer sollte denn entscheiden, wer aufgestellt wird? Wir waren beim Training ja dabei, wir wissen nicht, wie es den Spielern geht, welche Probleme sie haben mental, ob das Knie vielleicht ein bisschen zwickt, was auch immer. Aber auch, dass man sozusagen von außen als Journalist Spieler so bewertet, ist generell so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, weil, wie gesagt, sie waren ja nicht beim Training dabei, sie haben null Insights in die Strategie, die man spielen möchte. Ich habe es ja am eigenen Leibe erfahren, als wir gegen Montemasson gespielt haben, auch mit einer rotierten Mannschaft, was wir da so von der Presse uns anhören mussten, ist ja unglaublich. Ja, wirklich einfach nur frech. War natürlich eine super Motivation, ne? Wenn man, ja, wenn man dann sowas über einen liest, dann natürlich immer toll. Aber es ist natürlich einfach von Leuten, die, wo man sich denkt, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und am Ende haben wir noch ein gutes Spiel gemacht. Und dann hieß es dann in den Medien, dass sie wieder so gut gespielt hätten wegen ihrer Berichterstattung, weil sie uns motivieren wollten. Also ja, das ist immer so, wo man sich dann auch denkt, ja komm, so, das soll man einfach lassen und der Trainer soll einfach aufstehen, wenn er möchte. Alles andere ist Unsinn. Ganz einfach.
Ja. Ja. Nichtsdestotrotz ein, was heißt nichtsdestotrotz, ein hoher Sieg von Northampton, die das Spiel gegen die Bulls mit 59-22 gewonnen haben. Von den 4 Viertelfinalspielen nur ein einziges Spiel nicht knapp, wobei auch da könnte man streiten, aber zumindest vom Ergebnis her 41-42 für die Harlequins in Bordeaux. Für mich, na, ich glaube nicht nur für mich, aber das einzige überraschende Ergebnis des Wochenendes. Ja. Marcus Smith hat tatsächlich ein zweites gutes Spiel die Saison gemacht. Beeindruckende Leistung. Ist ja dann auch immer so ein Spieler, bei dem man denkt, naja, was der Hype ein wenig groß und dann kommt aber doch irgendwie mal eine Leistung, wo man denkt, puh, der hat mal was rausgehauen. Aber ja, spannendes Spiel. Bordeaux versucht sich oder hat sich gut zurückgekämpft, aber hat am Ende nicht ganz gereicht. Aber es war schon eine sehr eindeutige Führung zwischenzeitlich.
Marc, kannst du mich noch hören?
Sorry. Ja, wir sind wieder da.
Okay, also ich habe jetzt nicht genau gehört, was. Also ein bisschen was habe ich mitbekommen, aber nicht ganz so. Ne? Also hier die Technik hat uns leider verlassen. Ja, ich bin zum Glück immer noch da. Aber ja, ich habe noch mitbekommen, Marcus Smith, zweites gutes Spiel gemacht. Gehe ich vollkommen mit. Hat sogar ein sehr gutes Spiel gemacht. Also war unglaublich. Ja. Und was ich auch interessant fand, Bordeaux hat ja eigentlich nur eine Hälfte mitgespielt. Und ja, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Zumindest diese Minuten, wo sie sich gedacht haben, jetzt müssen wir mal langsam aufwachen. Und ich würde fast behaupten, hätte man von Anfang an so gespielt, dann wäre das ein glasklarer Sieg für Bordeaux geworden.
Ja. Die große Frage, die ja im Nachhinein so ein kleines bisschen wieder aufkam, war, wie abhängig ist man immer noch von einem Mathieu Jalibert, der ja schon wieder nicht dabei war, verletzungsbedingt. Wir haben in den letzten Jahren ja immer so dieses Thema gehabt, wenn Lucu und Jalibert nicht gespielt haben, hat Bordeaux nicht gewinnen können. Ist ein Matteo Garcia einfach noch nicht weit genug als junger Spieler, als Nachwuchsszener? Oder ist da einfach wirklich noch eine zu große Abhängigkeit vom Starspieler, wie man so schön sagt?
Ich würde fast behaupten, dass es gar nicht an Jalibert gelegen hat, dieses Wochenende. Ich hatte nämlich auch im Vorfeld oder während ich das Spiel gesehen habe, hatte der Kommentator gesagt, dass Yannick Brü, also der Trainer von Bordeaux, im Vorfeld des Spiels gesagt hätte oder gesagt hat, dass er glaubt, dass seine Mannschaft verlieren wird, weil Bordeaux nicht imstande dazu ist, ein gutes Spiel zu machen, dann wieder ein schlechtes Spiel zu machen, wieder ein sehr gutes, dann wieder ein sehr schlechtes, und man also nicht konstant spielen könnte. Und ich glaube eher, dass es möglicherweise daran gelegen hat, weil Garcia, auch mein Jahrgang 2002er, sehr guter Spieler, letztes Wochenende noch Man of the Match bekommen im Champions Cup,
ja,
gegen die Saracens, ist jetzt auch nicht geschenkt. Und ich würde eher sagen, dass es einfach eine kollektives Einschlafen der ersten Hälfte gab. Man hat nicht konsequent verteidigt, nicht konsequent angegriffen. Und dann, als man gemerkt hat, okay, jetzt sollten wir eigentlich mal langsam abrufen, was wir können, ja, dann hat man das ganze Spiel auf links gedreht, hätte es am Ende ja sogar noch fast gewonnen, hätte man eben diese Erhöhung gemacht. Und ich glaube, das zeigt zwei Dinge. Das erste, Yannick Brüe kennt sein Team besonders gut. Und das zweite ist, dass anscheinend einfach an Konstanz noch etwas fehlt, um halt vielleicht ganz, ganz vorne mitzuspielen.
Ja. Zumindest in der Liga haben sie ja dazu noch alle Chance. Aber in Europa ist es mal wieder vorbei. Wobei es natürlich insgesamt schon eine, zumindest bis dahin, sehr gute europäische Saison war. Aber davon kann man sich am Ende halt dann doch nichts kaufen. Nichts kaufen kann sich auch La Rochelle. Aber mit Spesen kennt sich La Rochelle aus. 2 Wochen im Hotel. Das ist nicht ohne. Letzte Woche Montag nach Südafrika geflogen. Also vorletzte Woche, muss man ja mittlerweile schon sagen. Und aus Südafrika direkt nach Cork, wo sie in der Heimat von Ron O'Gara dann die Woche im Trainingslager verbracht haben, bevor es dann nach Dublin ging, wo sie, ja, sang- und klanglos untergegangen sind.
Ja, ist ja auch schon angesprochen, von der letzten Folge eigentlich.
Ja.
Immerhin da haben wir richtig gelegen. Wenn auch, wo man fast sagen muss, leider richtig gelegen.
Ja, also ich meine, Leinster sind halt einfach ein klasse Team. Und
ich meine, es ist auch ein Fehler. Noch zu erwähnen, nächstes Jahr dann auch noch mit einem Barrett an ihrer Seite. Jordy Barrett hat ja unterschrieben bei Leinster für 6 Monate.
Ja.
Sagen wir mal so, die werden auch nicht schlechter. Und ich habe schon jemand gestern oder so im Training gesagt, können wir eigentlich auch den Champions Cup dann fürs nächste Jahr, müssen wir gar nicht spielen. Lass mal einfach ein Leinster dann und dann ist auch eigentlich alles gut.
RG Snyman hat ja wohl auch unterschrieben, aber ich weiß nicht, ob der jetzt schon da ist oder nicht. Das Team wird schon, wird nicht schlechter. Es wird nicht schlechter. Das erste Mal allerdings seit Jahren, dass sie gegen La Rochelle gewinnen konnten. Muss man ja vielleicht auch zur Ehrenverteidigung sagen, aber es war schon ein Sieg mit Ansage.
Das Ergebnis vielleicht noch 40-13.
Ja, nicht knapp. Nicht knapp.
Wenn wir schon bei nicht knapp sind, dann Toulouse gegen Exeter. Toulouse zu Hause und war auch nicht knapp. Das war eigentlich noch eine Untertreibung, denn 64-26, da weiß man, was los ist. Wobei man fairerweise auch sagen muss, Exeter die erste Hälfte sehr gut mitgehalten.
Ja.
Aber dann, dann war keiner mehr zu Hause und dann war es einfach nur eine Fiesta und Toulouse ist drüber gerannt. Koffer von Exeter sind voll und das war also, war gar nichts, hat nicht gereicht.
Man könnte fast sagen Exeter, wie Exit, naja. Bin sicherlich nicht der Erste, der diesen Witz gemacht hat. Ja, es war schon, also war tatsächlich überrascht. Ich hatte damit, wir hatten alle, glaube ich, mit einem hohen Sieg gerechnet. Aber den haben sich hart erkämpft.
Ja.
Auch wenn es dann in der zweiten Halbzeit im Minutentakt ging, aber es war hart erkämpft.
Um mal auf die Halbfinal-Partie zu kommen, Toulouse Harlequins. Vielleicht liegen wir wieder richtig. Was ist dein Ergebnis? Wer glaubst du liegt vorne, wieso und weshalb?
Ich müsste schon mit Toulouse gehen, allein schon, weil es der letzte verbliebene französische Verein ist. Und wenn Leinster schon nächstes Jahr gewinnt, finde ich, muss Toulouse vorher nochmal einen Stern vorlegen. Das wäre schon ganz schön. Es wird schon ein knappes Spiel werden. Aber ich denke auch wieder ein Spiel, das in einem ähnlich hohen Punktebereich sein wird wie Bordeaux Harlequins, auch wenn Toulouse das insgesamt schon eine sehr solide Verteidigung hat. Aber ich glaube schon, dass die Harlequins da gut durchkommen können. Ich würde mit einem 36, 32 rechnen. Wäre jetzt so mein Tipp.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, Harlequin haben eins bewiesen, sie können gegen ein super starkes Forward Pack spielen. Also Bordeaux ist ja auch nicht mit den leichten Jungs angereist, sondern hat das ja schon in Tamer Fifi-Noah mit 140 Kilo. Und auf der Bank hattest du nochmal einen südafrikanischen Prop, der auch nochmal 140 Kilo gewogen hat. Und deren Props wiegen nicht 140, die wiegen 120, 130 höchstens, wenn nicht sogar weniger. Das hat mich beeindruckt. Die haben also bewiesen, dass sie es schaffen können, gegen ein schwereres, man muss auch sagen, stärkeres Forward Pack zu bestehen in Gedrängen im Maul. Das hat ja auch Toulouse mit ja, mehr Fu etc. Sind ja auch eher die Jungs, die dann vielleicht mal zwei Burger essen, nicht nur einen. Dementsprechend denke ich, sehe ich die da am Setpiece wirklich ausgeglichen. Und ich glaube, dann wird es einfach darauf ankommen, wie du schon sagst, wer dieses Offensivfeuerwerk gewinnen wird. Denn ich glaube, beide Teams haben unglaubliche individuelle Qualität. Ob es jetzt Marcus Smith ist oder Antoine Dupont, sind einfach super Spieler. Und ich glaube, dann am Ende wird es wirklich darum gehen, wer schafft es einfach, härter zu verteidigen, die Kontaktpunkte zu gewinnen. Und da sehe ich eigentlich auch Toulouse vorne, weil sie erstens zu Hause spielen. Und irgendeiner muss ja auch die französische Ehre verteidigen. Also ja, Toulouse gewinnt das und ich sage Toulouse plus, sag mal Toulouse plus 12.
War schon eindeutiger.
Ja.
Plus 12 hat auch Clermont. Ich sehe gerade, ich habe im Dokument ein T vergessen. Plus 12 hat auch Clermont gegen Ulster im Challenge Cup mehr als geschafft. Auch da ja das Viertelfinalspiel gewesen. Clermont hat 53-14 gegen Ulster gewonnen. Der Challenge Cup ja so ein bisschen die letzte Chance für Clermont, überhaupt noch in den Champions Cup zu kommen für nächstes Jahr. Das werden sie dann versuchen gegen die Sharks aus Durban, nicht die aus Sale, und zwar im Twickenham Stoop, die südafrikanischen Vereine ja ab dem Halbfinale in jedem Fall in Europa stationiert. Spannend vielleicht auch, dass Benetton Treviso tatsächlich es ins Halbfinale geschafft hat. Fände ich auch sehr spannend. Oder wenn ich einem Team wünschen würde, gegen Clermont im Finale zu verlieren, dann vielleicht Benetton. Mal schauen.
Finde ich gut, dass du es ansprichst. Erstens natürlich, ich wünsche mir sehr, dass Clermont diesen Challenge Cup gewinnt. Also ich glaube, es wurde eine Saison, die in der Top-Quad-Tour vielleicht nicht so gelaufen ist, wie sie es hätten sich gewünscht. Super abrunden, wenn du einen Titel gewinnst, dann ist die Saison immer gut. Kann, wenn man nicht absteigt natürlich, aber dann ist das auf jeden Fall erstmal ein Erfolg. Und sie werden nicht absteigen. Und ich hoffe, sie werden diesen Challenge Cup gewinnen. Und ich glaube, sie sind auch der Favorit dafür. Sie haben, muss man ehrlicherweise sagen, Ulster schon sehr dominiert. 53-14, was ein Ergebnis, was ein Ergebnis zu Hause. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass das französische Publikum in Clermont den Challenge Cup super angenommen hat. Stadion ist voll, die Stimmung ist super. Und ja, als dann nach Hause geschickt, wie gesagt, 53 Punkte, das, also ich glaube, so ein Spiel hat man auch in Clermont lange nicht mehr gesehen. Und Alster ist jetzt ja auch, ja, es ist jetzt kein Verein, bei dem das normal ist. Auch jetzt vorletzte Woche gegen Montpellier nochmal super zurückgekommen. Und haben ihrerseits 40 Punkte gegen Clermont gegen Montpellier auswärts gelegt. Dementsprechend super Sieg. Und auf der anderen Seite, hast du auch schon gesagt, mit Treviso, zeigt zwei Punkte. Erstens, wie toll sich das italienische Rugby entwickelt hat. Dass es auch möglich ist, sich als kleine Rugby-Nation zu entwickeln, Rugby auf hohem Niveau zu spielen und jetzt vielleicht im Finale zu stehen, im europäischen Finale zu stehen. Und ich denke, zwei gute Dinge. Und ich glaube, der Challenge Cup, wenn man das Finale bekommt, Clermont Treviso, vielleicht ja sogar für dich ein Grund einzuschalten.
Ich würd eine Ausnahme machen. Ich würde eine Ausnahme machen. Auch wenn ich sagen muss, dass mich von den italienischen Vereinen Sevres schon immer ein bisschen mehr angesprochen hat. Aus drei relativ einfachen Gründen: Parmesan, Schinken und Wein. Parma sicherlich ein sehr schönes Rugby-Wochenende. Aber ich würde es Benetton eine Vizemeisterschaft, eine europäische, trotzdem natürlich wünschen. Aber gut, kommen wir zu einem mehr als gleichwertigen Wettbewerb, der Pro de Deux. Auch schon fast europäisches Niveau. Ich habe heute erst einen Artikel wieder gelesen, in dem es darum ging, wie viele internationale Superstars eigentlich in der Pro de Deux spielen, aus nicht traditionellen Rugby-Nationen. ja auch in Colomiers der ein oder andere dieser Spieler, die in dieser Saison durchaus was abgerissen haben. Storti, Mata, Pinto.
Pinto.
Da ist eine ganze, ganze Menge Klasse dabei. Aber so viel Klasse, wie sie haben, war es am Donnerstag dann doch nur zweite Klasse. Denn
wurde eingeschult.
Also ihr habt ihn zumindest in der ersten Halbzeit, die ja leider die einzige war, die ich gesehen habe von diesem Spiel, zumindest im Sturm die ein oder andere Lektion erteilt.
Auf jeden Fall. Erstmal war natürlich glücklich, wieder von Anfang an am Starten zu dürfen. Hatte ein bisschen meine Verletzungs-Odyssee und auch meine Probleme mit dem vorherigen Management. Also was heißt Problem, ist immer ein hohes Wort, aber habe halt nicht gespielt. Ne? Und bin jetzt nach einer Verletzung dann zurückgekommen mit Montemasso, Kurzeinsatz, und dann nach diesem Debakel in Dax dann auch wieder gestartet. 60 Minuten ungefähr gespielt, ein bisschen weniger. Darüber natürlich sehr happy und umso mehr um diesen Sieg. Um vielleicht mal so ein bisschen das Spielgeschehen für euch zu beschreiben. Colomiers ist eine Mannschaft, die super aggressiv ist. Und ich will nicht sagen, dass wir freie Bahn bekommen haben, was die Aggressivität angeht, aber wir haben schon, uns wurde vom Video so ein Video gezeigt, bestimmt 5 Minuten lang, wie Colomiers so Nicklichkeiten auf dem Platz ausübt. Da haben wir gesagt, heute das bitte nicht. So, und das haben wir auch geschafft. Aber wir haben halt nur unsererseits 20 Penalties bekommen und 3 rot-gelbe Karten. Um vielleicht nochmal zurückzukommen, wir haben das Spiel gewonnen. Ja, wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben, um mal wieder zu springen zum Ende der zweiten Halbzeit, dann sozusagen in die zweite Halbzeit haben wir dann 10 Minuten lang zu 12 gegen 15 verteidigt. Wir haben nämlich in der 50. Minute lange verteidigt vor der eigenen Mahllinie und währenddessen halt immer wieder Penalties verursacht und deshalb 3 gelbe Karten bekommen. Und noch ein Strafpenalty. Deswegen sind wir eigentlich mit Rückstand in die Halbzeit und auch noch mit 3 Mann weniger. Und haben es aber dann geschafft, diese 10 Minuten, also haben wir dann besprochen in der Halbzeit, also jetzt die nächsten 10 Minuten, bitte keiner, der den Ball jackelt, dass wir nicht nur Leute im Ruck verlieren, bitte keiner, der unnötig irgendwelche Rucks geht, weil wir müssen jetzt, wie die Berserker, müssen wir jetzt einfach diesen Platz irgendwie verteidigen, weil das natürlich, kann man sich vorstellen, ne, also ja, wie viele riesige Plätze du auf einmal hast, wenn du 3-mal weniger bist. Und wir haben ja gerade schon die Extraklasse, die Colomiers in der Hintermannschaft hat, angesprochen. Haben also diese 10 Minuten unbeschadet überstanden. Dann die ganze schwere Jungs alle raus, die ganze Bank praktisch auf einen Schlag eingewechselt, mit einigen Ausnahmen, aber eigentlich die ganze Bank eingewechselt. Und dann haben wir das Spiel runtergespielt und haben sogar noch mit 12 Punkten Vorsprung dann gewonnen. Man muss auch wirklich sagen, verdient gewonnen. Nach dem Spiel wurde uns das beste Spiel, was wir die Saison gemacht haben. Gehe ich mit, weil wir die Aggressivität da waren. Also das erste Mal, was wir angesetzt haben, haben wir sie 40 Meter, das war unglaublich, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, dass wir einfach wirklich die Gegner bis auf die Tribüne fast geschoben haben, zumindest nicht im professionellen Rugby, und auch in den Gedrängen über 4 Penalties geholt und eigentlich jedes Mal, was wir gemacht haben, immer vorwärts gegangen und gutes Coaching ist alles aufgegangen und wir waren ja mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir das Spiel verloren hätten, hätten wir uns um Urlaub Gedanken machen können. Wir leben jetzt noch, und jetzt haben wir es in unserer eigenen Hand. Und ich denke, wenn wir die nächsten Spiele auch so spielen, dann ist noch alles drin. Ja.
Ja. Colomiers war vor dem Spiel 7. Ich glaube, ihr wart 8. oder 9.
Ja, 8. glaube ich. 8. glaube ich. Es war ja 8-Punkte-Spiel.
Ja. Den 8. Platz habt ihr in jedem Fall gehalten, ne? Aber ihr seid an Colomiers vorbeigezogen. Von daher, wichtiges Ergebnis. 4 Spiele sind es noch. Daumen sind gedrückt und erstmal fängt es ja an mit einem schwierigen Spiel in Swayongoulême, die ja auch, kommen wir gleich nochmal zu, aber am Wochenende vielleicht das Ergebnis des Spieltags geholt haben. Vorher aber vielleicht mal die eindeutigen Ergebnisse abgehakt. Grenoble 55-10 gegen Aurillac gewonnen, muss man wahrscheinlich nicht allzu viel drüber reden. Béziers hat auch haushoch gegen Valence gewonnen, 56-24. Tim Menzel hat gestartet und bis zur 52. Minute gespielt. Wann hat 42-10 gegen Dax gewonnen. Dax damit erstmal vorläufig aus den Playoff-Plätzen rausgerutscht. Ja, das wäre auch vielleicht zu schön gewesen, um wahr zu sein, aber im direkten Duell ein bisschen schwierig. Erik Marx hat tatsächlich durchgespielt. Maxime Holtmann war für DAX allerdings nicht dabei. Und kommen wir dann noch kurz zu Mont-de-Marsan. Die haben 38 zu 7 gegen Biarritz gewonnen. Chris Hilsenbeck war tatsächlich mal wieder mit von der Partie, hat sogar durchgespielt und eine Erhöhung gekickt. Aber erschien mir dann auch eher wie ein Spiel, das man unter der Kategorie en passe vielleicht abhakt, wie man im Französischen so schön sagt. Also ein Spiel, das man im Vornherein so ein kleines bisschen vielleicht nicht schmeißt, aber bei dem man nicht unbedingt damit rechnet, es zu gewinnen.
Was auf jeden Fall ein spannendes Spiel war. Und vielleicht für meine Erachtung das, die Überraschung des Wochenendes. Rouen gewinnt zu Hause gegen Aix-en-Provence. 29-28. Praktisch so die Wiederbelebungsmaßnahme, ja. Herzdruckmassage aus der Normandie. Denn damit leben sie wieder. Sie haben Pech gehabt, dass Montauban gegen Nevers gewonnen hat. Was heißt Pech? Aber ne, das hätte keiner mitgerechnet, dass sie so einen Coup da machen. Und wie gesagt, es sind noch vier Spiele, noch 25 Punkte, die zu vergeben sind. Und ich glaube, wer Ex zu Hause schlägt, der kann da Selbstvertrauen tanken. Und da ist doch alles möglich. Also es ist unglaublich. Also da hätte ich, glaube ich, hätte niemand mit gerechnet.
Also es ist schon wirklich eine, was die für ein Comeback hingelegt haben in dieser Saison. Ich meine, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass sie eigentlich gar nicht so weit weg sind, aber so langsam mal aufwachen müssen, weil es sonst zu spät ist. Ob es zu spät ist, wird sich herausstellen, aber dass sie überhaupt jetzt einige Male gewonnen haben, jetzt sogar das zweite Mal in Folge gewonnen haben, ist schon sehr ermutigend. Und es gibt mir und uns als Fans natürlich auch das, was wir wollten, nämlich einen super spannenden Abstiegskampf. Rouen, nachdem sie 12 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz haben, sind auf 2 Punkte auf den Relegationsplatz rangekommen. Gut, nicht Abstiegsplatz, Biarritz, das sind dann schon 4 Punkte, die sie Vorsprung auf Montauban haben, aber auch da noch nichts entschieden. Und damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass wir nochmal so einen spannenden Wettkampf unten haben. Was haben wir uns ja alle gewünscht von da.
Auf jeden Fall. Also es ist, ich meine, auch das zweite Ergebnis, wir haben es ja schon angesprochen, Montauban gewinnt 17 zu 16 gegen Nevers, ist damit die zweite Niederlage in Folge für Nevers. Ja, und auch Montauban bäumt sich dann nochmal auf, werfen nochmal alles in die Waagschale, was man irgendwie da reinwerfen kann. Weil ja, so ein Abstieg natürlich auch für Spieler und Verein ja einfach enormes, erstens natürlich finanzieller Verlust bedeutet, aber auch so eine Karriere natürlich enorm beeinflusst. Und ich glaube, gerade in National, ich glaube, es ist nochmal härter, aus der Top 14 in die Pro D2 abzusteigen. Ich glaube, deswegen wird es ja nochmal aufgebäumt ja, bleibt spannend. Ich weiß nicht, hast du Montauban gesehen und verfolgt?
Ich habe es verfolgt, es war schon ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wenn man jetzt mal über die Auswirkungen redet, ist, glaube ich, auch Montauban ein Verein, der von einem Abstieg richtig hart getroffen würde. Sie sind vor einigen Jahren, 2015 oder so muss es gewesen sein, dass sie in die zweite Liga wieder aufgestiegen sind, nachdem sie das Jahr davor aus finanziellen Gründen in die dritte Liga abgestiegen wurden. Und das waren ja nochmal ganz andere Zeiten. Da war der Wiederaufstieg aus der Föderal in die zweite Liga eigentlich gegeben. Das ist ja heute doch ein bisschen anders, wie man bei Bourgoin, bei Albi und wie sie alle heißen, relativ eindeutig sieht. Aber es ist natürlich schon so, dass in Montauban sehr viel auf dem Spiel steht, weil der Präsident relativ offen damit umgeht, dass er im Falle eines Abstiegs das Handtuch schmeißt. Das heißt, da steht sehr viel auf dem Spiel, was auch die Existenz des Vereins betrifft, während Rouen wahrscheinlich bei einem Abstieg sich gar nicht so viel ändert, weil es noch nicht so ein etablierter Verein ist. Von daher müsste man mal schauen, aber ja, dass sich am Ende so gut rangekämpft haben und das Spiel am Ende eigentlich noch ganz gut kontrolliert haben, ist zumindest für die Fans der Grün-Schwarzen sehr ermutigend, dass er noch Leben drin ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch wenn Biarritz natürlich gegen Mont-de-Marsan hoch verloren hat, zwei Angoulême haben ja dominiert gegen Agen, 20-0 zwischenzeitlich geführt, bei einem Endergebnis von 23-12. Das war schon eher ein Statement-Sieg auswärts.
Auf jeden Fall. Man muss, wir haben jetzt natürlich auch ja, Überraschungen eingehen mit das Royaux Angoulême beschäftigt. Schließlich spielen wir ja gegen die. Ja. Man muss ehrlicherweise sagen, es ist eine Mannschaft, die in ihrem Coaching-Staff zwei Schiedsrichter hat. Das merkt man auf dem Feld. Wir sind eine Mannschaft, die letzten drei Spiele zu Hause, glaube ich, 6, 7 und 9 Penalties gegen sich bekommen hat. Das ist extremst wenig. Ja. Und ein Spiel auswärts haben sie 17 Penalties gegen sich bekommen. Das Spiel haben sie verloren. Und die Spiele, wo sie diszipliniert sind, das gewinnen sie. Und da sind sie super gut. Und ist eine Mannschaft, die man hundertprozentig respektieren sollte, auch wenn sie natürlich in der Bälle jetzt nicht super platziert sind, weil sie sehr gut gecoacht sind, sehr diszipliniert sind. Sie haben eine interessante Gassenverteidigung, also spielen auch viel mit diesen Regeln. Was ich damit meine ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine 7-Mann-Gasse spielt, dann verteidigen sie die manchmal und aus Zufall einfach nur mit 3 Leuten, beziehungsweise mit 2 Leuten und dann einem okay. Relayeur, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, sozusagen einem, ja praktisch der Hakler, der 2 Meter entfernt steht oder die 9, ja. Das kommt drauf an. Variieren also unglaublich viel und muss halt in den Setpieces, muss man in den Standardsituationen muss man unglaublich konzentriert sein, um das eben zu verteidigen, weil klar gibt es dafür auch Lösungen, die haben wir auch erarbeitet im Training, aber nach 60 Minuten Spiel ist man angestrengt, dann muss man dann auch eben dann um die eigene Gasse anpassen, um sich dem eben ja anzupassen. Ja, weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll. Also es ist eine gute Mannschaft, gut gecoacht und haben Agen, muss man ehrlicherweise sagen, dominiert. Waren besser, ja. Vor allen Dingen in den Gassen, unglaublich gut. Und wird auf jeden Fall ein hartes Battle für uns. Wir müssen diszipliniert sein, das wird das A und O sein. Wenn wir nochmal 20 Penalties bekommen, dann werden wir das Spiel nicht gewinnen können. Und dementsprechend, denke ich, wird das Team aussehen, dementsprechend wird auch das Spiel aussehen. Der, der Disziplin hat, der wird gewinnen. Das ist zumindest meine feste Einschätzung für das nächste Wochenende, beziehungsweise diesen Freitag.
In der Hoffnung, nicht in offene Wunden zu fassen, aber kann es nicht, habe ich das richtig im Kopf, dass sie das Hinspiel bei euch nicht sogar gewonnen haben?
Ja, das auch noch. Danach wurde ja auch Colasso, wurde dann entlassen oder freigestellt. 2 Tage danach, haben wir noch bei uns gewonnen. Ich hatte auch ein Interview jetzt die Woche mit der La Montagne, hier unsere Lokalzeitung, die so ein bisschen den Bereich Brief, Clermont abdeckt. Da haben sie mich auch gefragt, ob das irgendwie für extra Motivation sorgt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht, weil in der Situation, die wir sind, brauche ich keine extra Motivation. Jedes Spiel ist ein Finale. Und dass sie zu Hause gegen uns gewonnen haben, macht mich eigentlich auch wütender. Und also da muss ich gar nicht dran denken, weil die Situation einfach so ist, dass wir halt gewinnen müssen. Und ich glaube, für die Jungs, die gespielt haben, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich habe mir das Spiel von der Tribüne anschauen müssen und es war überhaupt nichts.
Ja. Daumen sind in dem Fall gedrückt. Auch, dass sich auf dem Kunstrasen niemand verletzt. Es sind ein spannender Monat, der jetzt noch in der Pro-D2 bevorsteht, bevor es dann ans wirklich Eingemachte geht. Kurz für den Überblick, Vannes und Béziers auf den ersten beiden Tabellenplätzen dahinter, Provence Rugby und Mont-de-Marsan mit Grenoble, die sich tatsächlich auf den 5. Platz vorgekämpft haben und Nevers, Dax, jetzt dann wieder aus den Playoff-Plätzen vorläufig rausgerutscht und unten, wie angesprochen, Biarritz, Montauban und Rouen relativ eng beieinander. In der National, wir haben es schon angesprochen, eine bittere Niederlage im Wiederholungsspiel für Orange und Schwarz, die 20-7 in Carcassonne verloren haben. Immer noch ein Punkt vor den Kanarien, wie sie so schön genannt werden, auf dem 3. Platz und steht jetzt dann übernächstes Wochenende ein finaler Spieltag an mit sehr spannenden Partien, nämlich unter anderem dem Topspiel zwischen dem ersten und zweiten Nizza und Albi, die da sich nochmal eigentlich alles geben müssen, denn auch die Halbfinalplätze sind noch nicht vergeben. Alle vier Teams auf den ersten vier Plätzen haben noch jede Chance auf das Halbfinale. Carcassonne wahrscheinlich sogar mit den besten Chancen, auswärts in Nyer, die weder nach unten noch nach oben können. Von daher sicherlich nicht mehr mit der Motivation am Ball sind. Während Narbonne in Suresnes spielen, die ihren Playoff-Platz sicher haben, aber sicherlich gegen ihren potenziellen Playoff-Gegner nicht schon direkt verlieren wollen, eine Woche früher. Ja, und Nizza und Albi natürlich im direkten Duell in der an der Côte d'Azur, das ist sicherlich das absolut spannendste Spiel. Kommen wir zur National 2. Dort hatten wir die Achtelfinalspiele. Fangen wir vielleicht mal mit der großen Überraschung an. Nîmes gegen Anglais. 15-28 für die Gäste aus dem Baskenland, die zwar kein Ergebnis haben liegen lassen, aber den einen oder anderen Spieler, die an der Raststätte vergessen wurden. Der Bus dann auf der Autobahn mit Blaulicht angehalten und aus dem Polizeiauto kamen dann allerdings keine uniformierten Menschen, sondern nur sturzbetrunkene Rugby-Spieler, die dann in den richtigen Bus getaumelt sind. Aber das ist vielleicht die haushohe Überraschung des Wochenendes, dass Nîmes, die eigentlich Favorit auf den Aufstieg waren, jetzt schon im Achtelfinale ausgeschieden sind und das auch noch zu Hause. Da ist sicherlich, gibt es das ein oder andere aufzuarbeiten. Rumilly hat 26-52 gegen Olympique Marcoing Rugby verloren, also gegen Lille mehr oder weniger. Das ist keine große Überraschung. Langon hat 34-3 gegen Florence gewonnen, relativ eindeutig. Und Michel Himmer hat für Niort durchgespielt, in dem Spiel, was ich so ein kleines bisschen schade finde, Niort Roche. Zwei Vereine, die ich gerne im Halbfinale gesehen hätte. Aber gut, so im Achtelfinale. Die Mann aus dem Geburtsort von D'Artagnan schon ausgeschieden. Und Michel Himmer mit Niort im Viertelfinale sieht Spielen dann in Mâcon. Was sicherlich ein gewinnbares Spiel ist, denke ich. Salle spielt gegen Olympique Marcoing Rugby. Das Stade Métropolitain aus mehr oder weniger Lyon gegen Langon und das Atlantik-Duell zwischen Absteiger Rennes und besagten Anglais hoffentlich bis dahin wieder nüchtern und vollzählig. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, wir können noch kurz einen Blick in die erste Runde der Playoffs der Fédéral 1 werfen, aber ich glaube nicht, dass das vor dem Viertelfinale viel Sinn ergibt. Nur an dieser Stelle vielleicht viel Erfolg an meinen ehemaligen Verein Gorisson, die es tatsächlich geschafft haben und zu Hause ein Spiel gegen Villefranche-sur-Saône haben. Da an dieser Stelle natürlich viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß und
wir drücken die Daumen.
Ja. Auch für dich natürlich, oder für euch in Soyons-Angoulême. Und natürlich freuen wir uns auf ein langes Wochenende im Rugby, unter anderem mit Toulon-Toulouse im Vélodrome. Weiß nicht, ob jetzt dieses Wochenende ist, glaube ich, noch nicht das Spiel Perpignan-Montpellier.
Noch nicht. Nee. Verfolge ich aber auch aufgeregt die Twitter-Debatte. Dazu dann in den nächsten Folgen dann sicherlich ein bisschen mehr. Ja. Hat was mit Ticketing zu tun, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wird auf jeden Fall eine interessante Folge und auch ein interessantes Spiel werden. Dazu dann aber mehr bei gegebener Zeit. Ich weiß nicht, ob du noch was auf der Seele hast, Marc, aber ansonsten
für immer.
Sonst würde ich für immer sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik habt, immer her damit, immer gerne über unseren Social Media Kanal oder auch über unsere E-Mail-Adresse. die wie Info lautet?
info@bleublancrugby.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ansonsten würde ich sagen, ja, entweder auf diesem Wege oder bis nächste Woche.
Macht's gut. Tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.